Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Am Mikrofon Barbara Schäfer. Gekaufte Zeit lautet der Titel eines vielbeachteten Buchs, in dem der Soziologe Wolfgang Streeck vor 8 Jahren den Abbau der sozialstaatlichen Ordnung in den entwickelten Industrienationen untersuchte. Seine Analyse mündete in die Frage, wie lange Demokratie und Kapitalismus noch Hand in Hand gehen können. In seinem aktuellen Buch Zwischen Globalismus und Demokratie führt Wolfgang Streeck diese Analyse weiter. Sein Befund, die globalisierte Wirtschaftsordnung verschärft notwendig die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Krisen, Weltwährungskrise, Euroschuldenkrise, Klimakrise, zuletzt die Pandemie. Global steigt die Ungleichheit zwischen Armen und Reichen, das befördert die Armutsmigration und populistischen und nationalistischen Protektionismus. Die Globalisierung ist zu weit gegangen. Diese Einsicht hat selbst die internationalen Wirtschaftseliten erreicht. Streecks Argument lautet, eine internationale Regulierung der liberalisierten Weltwirtschaft und ihrer Krisen kann aus systemischen Gründen nicht funktionieren, schon gar nicht demokratisch. Deshalb plädiert er für die Erneuerung der nationalstaatlichen Demokratien. Sie seien die einzigen Akteure, die in der Lage sind, den Primat der Politik durchzusetzen. Dieses Plädoyer für den Nationalstaat hat dem emeritierten Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftswissenschaft scharfe Kritiken eingetragen, auch von politischen Weggenossen. Die Zukunft des Nationalstaats. Für Essay und Diskurs fragt Matthias Greffrath nun nach im folgenden Gespräch mit Wolfgang Streeck, der in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag feiert. Wie soll man sich unter diesen Vorzeichen eine künftige internationale Ordnung vorstellen?
Wolfgang Streeck, stecken geblieben ist ein Kernwort in Ihrem neuen Buch. Das heißt, zwischen Globalismus und Demokratie. Eine politische Ökonomie im ausgehenden, also zu Ende gehenden, sage ich mal, Neoliberalismus. Und das Rezept heißt Zähmung dieses wild gewordenen Kapitalismus durch nationalstaatliche Demokratien. Also ein Rückweg soll da gegangen werden. Und deshalb gab es diesmal scharfe Kritik, sowohl von Internationalisten wie von Globalisierungskritikern, bis hin zu dem Nationalismusvorwurf. Gehe ich richtig in der Annahme, um es mal so zu sagen, dass mit Globalismus der globalisierte Kapitalismus gemeint ist und nicht eine internationale politische Ordnung, welcher Art auch immer?
Ja, soweit kann ich Ihnen völlig zustimmen. Aber ich möchte doch sagen, es ist ja nicht die Vorstellung eines Zurück. Die Geschichte kann man nicht zurückdrehen. Für mich ist Sozialwissenschaft kein Wunschkonzert. Sie gehen dem Buch auch nicht darauf aus, jetzt zu sagen, also da gibt es jetzt ein Patentrezept, das und das muss gemacht werden. Sondern ich stelle fest, dass die globalisierte Ordnung seit etwa 1990 sozusagen eine Krisenwelt war, weil sie auf Beziehungen und Strukturen aufbaute, die unregierbar waren. Diese Unregierbarkeit hat zu Krisen geführt, die Asienkrise, die Russlandkrise, das sind alles so Marksteine in einer Entwicklung, die 2008 kulminierte. Und seitdem ist eigentlich diese Tendenz zur grenzenlosen Globalisierung ins Stocken geraten. In meinem Buch versuche ich, mir zu erklären, warum solche Großstrukturen nicht regierbar sind und wie sie dann vielleicht durch Zerlegung auch noch demokratisch regiert werden könnten.
Ökonomische Deglobalisierung, nennen wir es mal so, das ist aus verschiedenen Gründen, und dafür liefern Sie viel Material, wünschbar und auch notwendig. Wünschbar ist es vielleicht am ehesten, denke ich mal, für den globalen Süden, wegen der ungleichen Akkumulation im Norden und im Süden unseres Globus. Aber für uns würde es ja doch wahrscheinlich bedeuten, Wohlstandsverluste. Und die kleinen Leute, auf die Sie sich oft beziehen in Ihrem Buch, gerade die kleinen Leute, für die eine linke Position eintritt, die würden sich ja wahrscheinlich am vehementesten, ob sie nun SPD wählen oder AfD wählen, wehren gegen Wohlstandsverluste. Gerade unser deutscher Wohlstand hängt ja vielleicht mehr als anderswo noch an globalen Strukturen, an globalen Konzernen, an globalen Lieferketten. ist dann der Gedanke einer Deglobalisierung, einer gesteuerten Deglobalisierung, Zerlegung, wie Sie gesagt haben, ist das nicht eigentlich dann eher ein Eliteprojekt?
Nein, es ist gar kein Projekt, sondern zunächst mal beobachten wir, dass diese großen Strukturen nicht stabil sind und krisenträchtig sind. Sie sehen das im kontinentalen Maßstab in der Europäischen Union, die, seit sie sich auf die Hyperzentralisierung durch den Euro eingelassen hat, sozusagen unter Dezentralisierungstendenzen leidet. Und auch absehbar ist, dass also dieser Versuch, eine hierarchische, zentral gesteuerte Ordnung über die Nationalstaaten zu stülpen, irgendwann scheitern wird. Dann haben Sie natürlich noch die Frage des Wohlstandsniveaus, da möchte ich gar nicht ausweichen. Mhm. Also wir stehen ja tatsächlich vor einer Situation, in der aufgrund der Umweltkrise die Frage gestellt werden muss, ob die Lebensweise in den hochindustrialisierten Ländern, so wie sie sich entwickelt hat, weitergehen kann. Ich vermute, dass sich dahinter ein politisches Verteilungsproblem verbirgt. Wenn wir tatsächlich in einer Phase säkularer Stagnation sind, die auch nicht mehr weiter zu überwinden ist, dann stellt sich die Frage, in welcher sozialen Ordnung diese Stagnation sozusagen für die am schlimmsten von ihr Betroffenen sozusagen erträglich gestaltet werden kann. Und da sage ich nun, dass die letzten Jahre bewiesen haben, dass die Hyperglobalisierung zu einer Zunahme der Ungleichheit in diesen Gesellschaften geführt hat, weil sie eine der Ungleichheit entgegenwirkende Politik nicht möglich gemacht hat. Sie können nicht auf Weltniveau in einer Freihandelswelt dafür sorgen, dass zwischen den Großen und den Kleinen die Unterschiede nicht größer werden. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung, die den produktiven und reichen und an Kapital gelangenden Teil der Weltbevölkerung begünstigt. Demokratische Politik ist egalitär. Der Kapitalismus ist gerade nicht egalitär.
Aber hat nicht diese Ordnung, so wie sie nun mal war, die so bipolar geworden ist nach dem Ende des Kommunismus, dafür gesorgt, dass gerade diese Ungleichheit, relative Ungleichheit, die ist gewachsen. Der absolute Wohlstand auch in den ärmeren Ländern ist gestiegen, was das Elend nicht beseitigt hat. Aber diese Kombination von billige Klamotten und billige Radios und weiß der Teufel was, Elektronikschrott aus China, stabilisiert und neutralisiert und bringt sozusagen die unruhigen und unzufriedenen Massen in Amerika und anderswo, hält die ruhig. Das ist ja auch eine stabilisierende Funktion gewesen.
Ja, natürlich, klar. Aber sowas hält nur für eine gewisse Zeit. Also die Deindustrialisierung im zentralen Staat dieser neuen Ordnung, der Vereinigten Staaten, hat ja dazu geführt, dass zwischen den Küsten und dem Binnenland ein ungeheurer politischer Unterschied entstanden ist. Und dass die Menschen, die sozusagen ihre Lebensperspektive eingebüßt haben, zum Teil, weil sie mit den billigen Konsumgütern, die aus China gekommen sind, die konnten sie zwar kaufen, aber nur indem sie Kredit aufgenommen haben, nicht? Sie hatten nämlich ihre Arbeitsplätze nicht mehr. Ja, also ich will nur sagen, die Politik war in dieser Struktur nicht in der Lage, diese Spannungen zu lösen. Und ganz im Gegenteil, die Spannungen haben zugenommen. Man hat den Leuten immer gesagt, na ja, also oben, die werden reicher, aber ihr werdet nicht ärmer. So ganz einfach ist das auch nicht. Und die Deglobalisierung ist ja nicht eine Erfindung irgendwelcher spinnerter Westeuropäer, sondern die ersten, die sich gegen diese Weltordnung gewehrt haben, waren diejenigen in den Ländern der Dritten Welt, die nicht mit der dortigen Kapital- und Regierungsklique verklickt waren, sondern festgestellt haben, zum Beispiel, dass solche Zahlen, wie sie vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank verbreitet werden, dass jetzt also sozusagen immer weniger Menschen mit weniger als 1,50 Dollar pro Tag auskommen müssen, ne? Das sind Milchmädchenrechnungen, ohne dass man ein Milchmädchen damit sozusagen beleidigen wollte. Und zwar aus folgendem Grund. Reichtum, Wohlstand besteht nicht nur im Individualeinkommen und individuellem Konsum. Es besteht auch in kollektiven Gütern. Die sind aber nur politisch herstellbar. Ein funktionierbares Entwässerungssystem, sauberes Wasser, ein Gesundheitssystem. Alles das sozusagen ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass es einen Unterschied macht, ob Sie jetzt 1,40 Dollar oder 1,60 Dollar pro Tag haben. Und wenn in der Pandemie haben wir gesehen, dass plötzlich in diesen Ländern die angeblich aus dem absoluten Elend gehobenen Massen sozusagen zurück ins absolute Elend gefallen sind, weil die Gesundheitssysteme sozusagen überhaupt nicht in der Lage waren, auf die Interessen dieser Leute einzugehen. Wenn ich sage, dass man sich zur Befriedigung dieser Interessen nicht auf internationale Technokratien verlassen kann, auch nicht auf internationale Großunternehmen, die haben alle was anderes im Auge, sondern dass man sich dann nur darauf verlassen kann, auf die demokratischen Forderungs- und Beteiligungsmöglichkeiten, die erstmal institutionalisiert werden müssen in diesen Gesellschaften.
Wobei mir viel mehr einleuchtet, was Sie gesagt haben, eben, dass sozusagen die weder mit Rechten noch mit Infrastrukturen ausgestatteten Massen im Süden da in Frage kommen, als unsere Proletarier, die, denke ich, mit diesem Wohlstandsverlust auf irgendeine Weise, denke ich, vertraut gemacht werden müssen. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert denn sowas?
Weiß ich nicht. Also zunächst mal, ich bin kein Plänemacher und ich möchte ganz deutlich sagen, dass ich glaube, dass diese großen Menschheitsprobleme, die wir heute vor Augen haben, wirklich gigantisch sind. Was man weiß ist, dass mit den Instrumenten, mit denen man da seit 30 Jahren versucht hat, dieser Probleme Herr zu werden, beziehungsweise ein glorioses neoliberales Wachstum zu erzeugen ohne Nebenfolgen, dass diese Instrumente gescheitert sind. So, jetzt stellt sich dann die Frage, gibt es in dieser Welt sozusagen irgendwelche Möglichkeiten, die aus der Wirklichkeit erwachsen können? Und da sage ich, immer größere Strukturen, immer größere internationale Hierarchien, ich spreche ja von Imperien, immer sozusagen machtvollere Imperialstaaten, die andere Staaten regieren, das ist nicht der Weg. Und ich habe ein trotz allem ungebrochenes Vertrauen in die Kraft der Demokratie. Das Problem mit Demokratie ist, dass sie in den riesigen Feldern, in denen diese Weltwirtschaft sozusagen angeblich funktioniert und tatsächlich nicht funktioniert, dass sie auf diesen Feldern gar nichts ausrichten kann. Weil es zu einer Demokratie eines Demos bedarf, das haben wir alles immer wieder gelernt, und bedarf vor allen Dingen einer Responsivität, man kann auch sagen einer Zugänglichkeit der regierenden Organe für Druck von unten. Und das ist in diesen großen Strukturen völlig undenkbar. Da geht das nicht. Das ist übrigens ein Grund, weshalb man solche großen Strukturen im Neoliberalismus gesucht hat. Das Paradox des Neoliberalismus ist ja, dass er auf der einen Seite sozusagen lokale Experimente lobt und feiert, auf der anderen Seite aber darauf besteht, dass wenn es um die Wirtschaft geht, dass es dann, oder um die staatliche Politik in der Wirtschaft geht, dass es dann einen Einheitsstaat geben soll. Einen, wo es keine Grenzen gibt. Einen, wo wie in der Europäischen Union sozusagen alle Mitgliedstaaten, die im Euro sind, gezwungen sind, einen Kapitalmarkt zu bedienen, in dem es keinerlei nationale Kapitalkontrollen mehr geben kann. Und darüber hinaus steht in den Verträgen nicht einmal Kapitalkontrollen sozusagen über die Grenzen der Union hinweg. Einen Einheitsstaat, in dem die vier sogenannten Freiheiten, Kapital, Arbeit, Güter, Dienstleistungen, sozusagen völlig, völlig ungehindert, sozusagen über Grenzen hinweg ausgeübt werden können, auch wenn das bedeutet, dass die regionalen Unterschiede, die in einem solchen Markt entstehen, so groß sind, dass sie auch nicht ansatzweise eingeebnet oder auch nur angeglichen werden können.
Ich halte mal fest, der strategische Zentralbegriff ist die Wiedereinbettung oder das Wiedereinfangen des globalisierten Kapitalismus. Ja. Ihr Argument, nur in einer nationalstaatlich-demokratischen Ordnung kann man sozusagen verbindliche Veränderungen des Verhaltens, der Strukturen, der Wirtschaftsform sozusagen vorbereiten, durchsetzen, implementieren.
Ich will das mal zuspitzen, wenn ich an dieser Stelle unterbreche. Ich will mal sagen, sozusagen mit dem klassischen Satz, hic Rhodos, hic Salta, ja. Wir sind da, wo wir sind, und da lokal muss geschehen, was global geschehen soll. Wir haben erlebt, wie ein amerikanischer Präsident, Obama, sich in Paris verpflichtet hat, alle möglichen Maßnahmen zur Beendigung des Klimawandels zu machen. Er hat davon nichts gemacht. Er hat es nicht durchgesetzt in seinem eigenen Land. Er hat, man kann auch sagen, sein politisches Kapital darauf überhaupt nicht verwendet. Nur aber, wenn der Wille besteht, bei den Regierungen nicht nur Themen auf die internationale Ebene abzuschieben, wie das in Europa immer wieder passiert, Migration, wir brauchen eine europäische Lösung, dann brauchen wir nichts mehr zu machen, denn wir wissen, die kommen gar nicht zustande. Ja? Nein, es geht nur, wenn es eine Situation gibt, in der Regierungen von ihrer Bevölkerung verpflichtet werden können, jetzt endlich etwas zu tun. Wissen Sie, ich bin ja kein Optimist. Ich bin ja eher jemand, der denkt, die Probleme sind so groß geworden, dass wir eigentlich mit denen gar nicht mehr zurechtkommen. Aber wenn man überhaupt irgendwas machen will, ja, dann muss es so geschehen, dass man nicht auf irgendetwas wartet, sondern es selber macht.
Das hieße aber in der Logik dieses Arguments, dass die sozialen Bewegungen sich jetzt nicht nur darauf beschränken könnten, sozusagen eine lokale in Hannover oder weiß der Teufel ja. wo im Dorf eine Windanlage zu installieren ja. oder dafür zu kämpfen oder für einen besseren Nahverkehr, sondern politisch ja. werden und die Regierung zwingen, auf internationaler Ebene in diesem Sinne tätig zu werden.
Weiß Gott, und das ist dringend nötig. Die Staaten sind Organisationen. Organisationen reagieren rational auf die Verteilung von Möglichkeiten und Kosten, die sie in ihrer Umwelt vorfinden. Die Kosten dafür, dass man sich nicht um das Problem der zunehmenden Ungleichheit kümmert, dafür, dass man sich nicht darum kümmert, eine Bankenunion herzustellen oder ein Bankenregulierungsregime auf die Beine zu stellen, das uns davor schützt, dass diese Katastrophe von 2008 sich wiederholt. Ja? Die Verantwortung muss deutlich gemacht werden. Und dann kommt, ich meine, ich will das mal, darf ich noch kurz etwas zu der Inspiration sagen, die dahinter steht. Einbettung, Rückbettung der kapitalistischen Wirtschaft in die Gesellschaft. Für mich, ich habe in der Arbeit an dem Buch gefunden, John Maynard Keynes hat 1933 gesagt, Tourismus, Wissenschaft, Literatur sollen international, heute würde ich nur sagen global sein. Aber es ist vorzuziehen, dass die Dinge, die Menschen verbrauchen, sozusagen so nah wie möglich an dem Ort des Verbrauchs produziert werden. Aus den und den und den Gründen. Ja, er führt auch demokratische Gründe an. Wenn, wie er sagt, irgendjemand in Chicago sozusagen einen Anteil an einem Unternehmen in Nordengland hält, dann verkauft er das einfach. Und die Leute, die damit verkauft werden, die können dem nicht mal ins Auge gucken. Ja, aber wenn es möglich wäre, Eigentum so zu regulieren, dass das nicht einfach über Grenzen hinweg verschoben werden kann, dann gibt es auch eine viel ausgeprägtere Verantwortung von Eigentümern gegenüber denen, die für sie mit ihnen arbeiten oder die davon leben, was in diesem Produktionsprozess hergestellt wird. Keynes sagt dann, let goods be homespun, lass Dinge sozusagen so nah wie möglich hergestellt
werden. An der Stelle kommt natürlich der ein Ricardo geschulte Ökonom und sagt, das führt nun wirklich dazu, dass wir insgesamt die Vorteile des Welthandels verlieren werden.
Ja, es wird
und
teurer.
Dass wir insgesamt, dass das alles teurer wird.
Nein, nein. Keynes sagt, nicht? Und das ist interessant, 1933, wir müssen sozusagen darauf achten, dass die Preise, die wir für Güter bezahlen, nicht nur nach dem Grenzkostenkalkül der niedrigsten Preise sozusagen sich ergeben, sondern dass unsere Werte, unsere gesellschaftlichen Werte damit einfließen, sodass wir über bestimmte Sachen, bei bestimmten Sachen darauf verzichten, sie so billig wie möglich zu kaufen, um auf diese Weise unseren Willen als demokratische Willensgemeinschaft zur Geltung zu bringen. Das tun wir ja auch im Prinzip, wenn wir sagen, wir wollen keine Kinderarbeit, dann werden die Klamotten teurer. Mhm. Ja. Auch wenn wir Umweltregulierung machen, machen wir das ja. Auch wenn wir heute sagen, wir wollen Lebensmittel verzehren, die in der Region entstanden sind, weil wir die Umweltzerstörung, die durch den globalen Transport entsteht, nicht mehr haben wollen. An all diesen Stellen sagen wir, dass wir mehr bezahlen wollen, als wir müssten. Aus Gründen von Werten, die wir als Gesellschaft aufrechterhalten.
Sagen wir die meinungsbildende Mittelschicht.
Ja, aber dann muss es darum gehen, diese Politik auch natürlich mehrheitsfähig zu machen. Ich bin nicht für eine Umweltdiktatur, aber ich bin für eine Demokratie, die diese Dinge bespricht.
Werte ist ein Stichwort. Europa soll ja, wenn es nach den idealistischen Europäern geht, dann doch nochmal einen dritten Weg finden zwischen dem kruden Kapitalismus in Amerika und einem sozusagen diktatorischen Stammokap chinesischer Prägung. Also im Grunde die schöne Utopie, die Václav Havel 1989 hatte, soll ein mittelständisches Europa aus Staaten, die miteinander kommunizieren, die europäischen Werte, die europäische Kultur und all das hochhalten und auch demokratisch sind auf allen Ebenen. Ihr Affekt gegen Europa ist ja fast noch heftiger als der Affekt gegen die großglobalistische Ordnung. Europa geben Sie eigentlich in der Hinsicht keine Zukunft?
Nein, also Sie lesen das falsch. Ich habe da keinen Affekt. Ich war in den 70er, 80er Jahren ein nicht nur Anhänger, sondern auch Unterstützer und aktiver Unterstützer des europäischen Einigungsprojekts. Aber wir müssen sehen, dass in den 90er Jahren mit den Verträgen von Amsterdam und so weiter die Europäische Union in das Fahrwasser des globalistischen Neoliberalismus geraten ist. Und dann allerdings jeder Gedanke an eine sogenannte soziale Dimension der europäischen Einigung vom Tisch genommen wurde. Dann ist sie nur noch eine Marktgesellschaft geworden und dann anschließend mit dem Euro eine Struktur, die eine bestimmte Wirtschaftsweise, nämlich die exportorientierte deutsche Wirtschaftsweise, verbindlich gemacht hat für den Rest der Union. Und das war das Todesurteil für Gesellschaften oder für politische Ökonomien wie Italien, Griechenland, da kommen noch andere dazu.
Das heißt, das Problem könnte man lösen, wenn man den Euro rückgängig machen würde?
Ja, aber sozusagen mein Buch ist kein Lösungskatalog. Aber was ich weiß, ist, dass für die Europäische Union oder für die Währungsunion das folgende Problem besteht. Die harte Währung verlangt von Gesellschaften wie Frankreich und Italien eine Wirtschaftspolitik, die sie aufgrund ihrer Sozialstruktur gar nicht leisten können.
Man könnte Anstoß nehmen an Formulierungen, die ich in Ihrem Buch gefunden habe, wie Nationalstaaten brauchen ein Minimum oder eine gewisse Homogenität, sonst funktioniert auch diese Demokratie, über die wir geredet haben. Ja. Demokratie, die ja auch heißt, ich kann meine Regierung verpflichten, meine Regierung kann aber auch mich verpflichten, funktioniert nicht. Wie hoch muss diese Homogenität sein? Ich meine, wir sind in dem Sinne keine homogene Gesellschaft mehr mit 20-30% Migrationsanteil.
Ja, was
meinen Sie damit Homogenität?
Das hat damit gar nichts zu tun. Was ich ja in dem Buch mache ist, ich versuche zu unterscheiden zwischen Staaten und Nationen. Die meisten Staaten, die es heute gibt, sind sozusagen de facto Multinationalstaaten, obwohl die sich Nationalstaaten nennen. Und nehmen Sie Großbritannien, sozusagen die Schotten wollen ihren eigenen Staat. Ja? Und die sehen sich auch als eine eigene Nation. Nun kommt immer das Problem, sozusagen die Rechten sagen, Homogenität, und da müssen die alle von einem Urvater abstammen oder sowas. Das ist natürlich völliger Quatsch. Alle Staaten, alle Gesellschaften, die es heute gibt, sind in irgendeiner Weise Produkte von Hybridisierungen an ihren Grenzen. Da stellen sich dann, wenn man so will, zwei verschiedene politisch zu lösende Fragen. Das eine ist, wie Gesellschaften mit verschiedenen Nationen, also lokal unterschiedlich angesiedelt, nicht? Wie die damit umgehen, nennt man Föderalismus. Föderalismus ist eine sehr gute Methode, Spannungen zwischen unterschiedlichen Nationen in einem Staat sozusagen irgendwie manageable zu machen. Immigration ist eine andere Geschichte. Da kann man die Frage stellen, inwieweit unterschiedliche Gesellschaften bereit sind, sozusagen Zuwanderer aufzunehmen. Da gibt es keine Formel für. Also ein Land wie Polen ist da erheblich resistenter als ein Land wie Deutschland. Und die Frage stellt sich, ob man innerhalb Europas die Polen dazu verpflichten kann, ihre Vorstellung von jetzt religiöser oder ethnischer zugewanderter Diversität sozusagen aufzugeben und unser anzunehmen. Da bin ich pessimistisch. Das geht wahrscheinlich nicht. Ne? Jedes Land muss dann für dieses Problem seine eigene Lösung finden. Darauf würde ich bestehen. Alle möglichen Formen der, wie man sagt, Diversitätsverarbeitung müssen aber demokratisch oder wenigstens eben in diesem Land begründet sein. Da gibt es kein Rezept für.
Die Demokratie von unten stärken, da ist ein gewisser, gerade weil Sie so viele Aporien, so viele Widersprüche ausbreiten in dem Buch, so ein gewisser, höre ich dann doch, melancholischer Grundton da und eine Art von selbstzugeschriebener Erfolglosigkeitsahnung. Und dann steht der schöne Satz, den will ich dann doch mal zitieren. Ja, ja. Ich setze auf eine Gesellschaft, die ausreichend Menschen hervorbringt, die störrisch genug sind gegenüber den Lockungen materieller Vorteile.
Ja.
Das heißt, letztlich werden wir diese ganzen Probleme nur lösen können, wenn wir irgendeine Art von meinetwegen Werte gesteuert, meinetwegen Elite gesteuerter sozialer Bewegung an allen Ecken und Enden dieser Welt in Gang setzen. Und insofern wäre die Aufgabe des Soziologen dann, solche Orte und solche Menschen aufzuspüren?
Nein, der Soziologe muss ja erstmal sagen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie an der Stelle wir sagen. Wir müssen das in Gang setzen. Da muss man sich fragen, wer das wir ist. Man kann darauf hoffen, dass die Umstände, in denen wir heute leben, dazu führen, dass Menschen sich anfangen, Verantwortung in großem Stil anfangen, Verantwortung für sich und die Zukunft ihres Landes oder der Gesellschaft zu übernehmen.
Und mit Umständen meinen Sie das so wie Bertolt Brecht, der sagt, Umwälzungen passieren nur in Sackgassen?
Ja, das ist ein guter Satz. Da ist was dran.
Und wo das Ende der Sackgasse ist, das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Nein, ich glaube, wenn man jetzt ein Buch schreiben würde, in dem man lauter Rezepte ausbreitet und dann auch noch im Wir-Ton, als ob man selber Bestandteil einer Agentur wäre, die sozusagen die Weltprobleme lösen kann, dann ist das eine angenehme Abendlektüre. Mein Buch soll aber beunruhigend sein. Und es soll darauf hinweisen, dass wir vor dem Scheitern eines globalen Gesellschaftskonzepts stehen, das so ungefähr mittlerweile 30 Jahre alt ist und sich totgelaufen hat. Dieses Gesellschaftskonzept ist ein merkatokratischer oder auch technokratischer Traum des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Der ist völlig veraltet. Wenn ich lese, dass in Europa sozusagen immer mehr Sachen in Brüssel gelöst werden sollen, auch noch die Frage, ob in ungarischen Schulbüchern LGBTX drinstehen dürfen oder nicht oder müssen, ja, dann sage ich, die übernehmen sich dabei. Und dann muss man auf den guten Sinn, auf die Vernunft von Leuten vor Ort vertrauen, sozusagen langsam auf die Dinge zu kommen, von denen man meint, dass sie auf die kommen sollten. Die könnten aber auch auf andere kommen.
Es gab ja heftige Reaktionen auf das Buch, bis hin zum Vorwurf des Nationalismus. Ja, und da ist einer schon fast bei der AfD gelandet, in der Kleinstaaterei und so weiter und so fort. Wie kann man das erklären? Hängt das vielleicht möglicherweise damit zusammen, dass es auch Sozialwissenschaftler nicht aushalten, eine Situation, die aporetisch ist, die widersprüchlich ist, die relativ hoffnungsarm ist, zu analysieren, wenn sie nicht gleichzeitig sagen können, wie es besser werden kann?
Ja, das stimmt wohl. Da gibt es auch eine Erwartung in der Öffentlichkeit. Also der Experte kommt dann und sagt, sozusagen so und so muss es gemacht werden und dann wird es so und so gemacht, weil der Bundeskanzler zuhört und dann ist das Problem gelöst. Nicht? Der Bundeskanzler hört aber nicht zu. Der hat was anderes vor, der hat was anderes zu tun. Da kommt bei mir einfach ins Spiel, dass ich denke, als politischer Mensch, dass das, was gebraucht wird, die Selbstorganisation, die aktive Selbstorganisation derjenigen ist, die sehen, dass es so nicht weitergeht und etwas anderes gemacht werden muss. Und die einen Lernprozess anstoßen. Die Lösung der riesigen Probleme, vor denen wir stehen, Ungleichheit, Umwelt und so weiter, Kreditansammlung und so weiter, die braucht einen Lernprozess. Kein Rezeptbuch, denn das haben wir gar nicht.
Und das heißt aber auch, Demonstrationen haben nur einen begrenzten politischen Wert.
Ja, deshalb, welche Rolle spielt der Intellektuelle dabei? Ich glaube, die einzige Rolle, die wir spielen können, ist, offene Fragen so präzise wie möglich zu definieren und gleichzeitig Illusionen zu entmutigen. Ja? Es gibt kein Springen aus der Geschichte. Die politischen Institutionen, die demokratisierbar sind, heißen Nationalstaaten. Wenn ihr die abschafft, dann habt ihr keine Institutionen mehr, die ihr demokratisieren könnt. Aus, vorbei. Ja? Google kannst du nicht demokratisieren.
Die Zukunft des Nationalstaats. Sie hörten den Soziologen Wolfgang Streeck im Gespräch mit Matthias Greffrath. Redaktion Barbara Schäfer.